Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Na, immer Gabriel ist immer noch da und wir reden weiterhin über ihre Kindheit mit einer psychisch kranken Mutter. Hallo Naima, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja letzte Woche schon gesprochen, deswegen vorstellen lassen wir mal weg, aber vielleicht magst du einen zusammenfassenden Satz sagen, was an deiner Kindheit so besonders war, dass du darüber sprichst. Ja. Und auch, warum du darüber sprechen möchtest.
Ja, meine Schwester und ich, wir sind bei einer alleinerziehenden Mutter mit bipolarer Störung aufgewachsen. Und ich spreche darüber auch in meinem Buch und bei Lesungen über zu meinem Buch und so mit Erwachsenen, die mit Kindern in ähnlicher Situation vielleicht zu tun haben, damit die alle Fragen stellen können, die sie beschäftigen und damit, also für Entstigmatisierung und um diesen Kindern einfach zu mehr Verständnis zu verhelfen, so gut ich das kann in meinem Raum.
Ja, und auch zu zeigen, in welchen Situationen die Kinder sind.
Ja.
Wir hatten ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, welche Erkrankung deine Mutter hat. Aus deiner laienhaften Sicht natürlich als Tochter, aber du hast dich mit dem Thema selbstverständlich beschäftigt. Hast auch schon ein bisschen vom Alltag erzählt, eurer Familie, in dem du und deine 2 Jahre ältere Schwester viel Aufgaben selbst übernommen haben, die so zu einem Alltag mit Schulkindern gehören, wie rechtzeitig aufstehen, anziehen, Frühstück, Schule gehen und deine Mutter, je nachdem, wie sie konnte, eben euch versorgt hat oder eben nicht so sehr versorgt hat. Magst du zu dem Alltag noch was ergänzen? Was wir vielleicht davor nicht, wir hatten ja kurz über den Kindergeburtstag gesprochen und dann über so einen Schultag. Mir fiel zum Beispiel noch ein, was war mit Hausaufgaben? Hat da irgendjemand anders euch unterstützt oder habt ihr die alleine bewältigt?
Wir haben die hauptsächlich alleine bewältigt, ja, schon. Ich glaube, ich könnte noch sagen zu dem Alltag, ich habe ja vorhin auch ein bisschen von der Manie gesprochen, dass oft meine Mutter einfach weg war, auch über längere Phasen weg war. Aber das, vor allem gab es eigentlich, könnte ich das so zusammenfassen, keinen Alltag, wenn sie manisch war, weil wirklich jeder Tag komplett anders war und sehr viele unvorhersehbare Dinge passiert sind. Indem sie weg war, war natürlich auf eine Art Ruhe, aber es war auch eine Ungewissheit, wann sie wieder auftauchen würde und was da passiert gewesen wäre in der Zwischenzeit. Und wenn sie da war, war einfach sehr viel Wirbel und es war irgendwie desorientierend, mit ihr zu tun zu haben in solchen Phasen.
Ich kann mich erinnern, ich bin mir gar nicht sicher, das ist schon ein bisschen her, aber in deinem Buch, dass sie euch auch manchmal mitgenommen hat auf ihre Reisen. Also sie ist ja nicht nur alleine verreist, sondern manchmal auch mit euch, auch mitten im Schulalltag, glaube ich, oder?
Ja, ja. Ja, weil so Regeln wie, dass Kinder jeden Tag in die Schule gehen müssen oder so und gewisse so Autoritäten wie Lehrer von mir oder Arbeitgeber von ihr oder so, das spielt in so einer Manie nicht unbedingt eine Rolle. Zumindest bei meiner Mutter war das dann so. Das war dann alles nicht wichtig.
Weil du gerade Arbeitgeber sagst, hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. War deine Mutter berufstätig dann?
Ja, genau. Ja.
Und wie hat das funktioniert mit der?
Also sie hat schon natürlich meistens ihre beruflichen Termine und so wahrgenommen, aber sie ist dann auch wirklich oft zu spät gekommen oder hat Termine angezettelt, die sie dann nicht einhalten konnte, was dann zu Problemen geführt hat oder so schon.
Zurück zu dir und deiner Schwester als Kind. Lass uns mal in der Zeit bleiben, die wir vorher beim Kindergeburtstag in der Folge letzte Woche besprochen haben. Da warst du 7 und deine Schwester 9, so ungefähr. Einfach damit wir ein Alter haben, das wir uns alle vorstellen können. Was war da für dich vor allem rund um die Erkrankung deiner Mutter besonders herausfordernd? Als 7-jähriges Kind, 7-jährige Tochter.
Ich würde sagen, das ist eine gewisse Isolation oder eine Sorte von Einsamkeit, Alleinsein irgendwie gab, eben schon zu wissen, dass es gewisse Dinge gibt, die ich anderen Erwachsenen nicht erzählen darf über den und so über Missstände eigentlich in unserem Leben, in
also Geheimnisse?
Geheimnisse zu wahren, genau. Ich erkläre mir übrigens das auch, dass ich jetzt gerne bei Lesungen und Podcasts darüber rede.
Nachholbedarf,
genau. Nee, das ist eine große Belastung für so ein kleines Kind. Geheimnisse einer Erwachsenen, Geheimnisse der eigenen Mutter für sich behalten zu müssen aus Solidaritätsgefühl und auch aus der Angst, durchaus realistischen Angst, dass sie in Schwierigkeiten kommen könnte mit Behörden oder so, mit dem Jugendamt oder mit vielleicht der Psychiatrie, in einer Psychiatrie, wenn sie sich der anvertrauen würde. Ja, dass sie in Schwierigkeiten kommen würde, wenn ich mich außerhalb dieser kleinen Familie um Hilfe bemühe.
Und hattest du auch Sorge, dass ihr aus der Familie rausgeholt werdet, also dass ihr von eurer Mutter getrennt werdet? So wenig sie ja oft präsent und Mutter war, war das dennoch eine Sorge? Oder wie groß war die Sorge, da komplett getrennt zu werden?
Ja, die war konkret, genau. Das war, aber wir dachten tatsächlich, dass wir das eben verhindern, indem wir darüber nicht sprechen. Selbst wenn angesprochen von Lehrern, was ist bei euch zu Hause los? Wir machen uns Sorgen, dann wussten wir, dass wir da lieber nichts sagen sollten.
Also den guten Schein wahren.
Genau.
Und war es aber umgekehrt vielleicht auch so, weiß ich nicht, dass du manchmal dir auch gewünscht hättest, dass es sich verändert, also dass du irgendwie in eine Pflegefamilie kommst, ich weiß nicht, ob man so als Kind denkt, oder egal wie wenig die Mutter manchmal war, war das denn noch stärker, bei ihr bleiben zu wollen?
Ja, das war stärker. Ich erinnere mich, dass ich das relativ spät hatte, also spät pubertierende, praktisch rückwirkend dann auf mich, als wenn wir jetzt wieder bei der Siebenjährigen bleiben wollen, dann rückwirkend auf mich als Siebenjährige geguckt habe und gesagt hat, da hätte man mich rausholen müssen. Speziell im Hinblick auf bestimmte Situationen, die wirklich Gefahrensituationen waren. Also Gefahr durch übergriffige erwachsene Besucher, die meine Mutter mit nach Hause gebracht hat, sowas oder auf bei diesen Touren im Auto, von denen ich da ja auch schreibe in dem Buch und schon erzählt habe, wo durch massive Übermüdung meiner manischen Mutter, die eben nicht schlafen konnte, aber deren Körper halt krank war, deren Körper müde war, also dass man da, die ist einfach am Steuer eingeschlafen.
Mit zwei manchmal. Kindern im Auto.
Das sind jetzt nur zwei so Kategorien von Gefahren, aber auch als ich zum Teil, manchmal war ich so sehr krank, dass ich eigentlich ärztliche Hilfe gebraucht hätte. Und meine Mutter aus begründeter Angst vor Ärzten für sich selbst, sie hatte Angst, irgendwie sozusagen einkassiert zu werden, irgendwie eingewiesen in eine Psychiatrie, hatte sie auch Angst, mich zum Arzt oder ins Krankenhaus zu bringen. Das war ein ewiges Thema. Und das waren jetzt dann eben schon drei so Punkte, wo ich gesehen habe, da hätte ich Hilfe gebraucht, in Form von auch, dass ich Abstand oder zumindest phasenweise weggenommen geworden wäre oder wir von meiner Mutter. Und aber das muss ich deutlich sagen, dass ich das eben als Siebenjährige nicht
wollte.
Auf gar keinen Fall, sondern zum Teil mir eben mein Bedürfnis an Mütterlichkeit und so sich natürlich Richtung meiner eigenen Mutter gewendet hat, aber ich auch schon ein Verantwortungsgefühl ihr gegenüber hatte und ich auf sie aufpassen wollte. Sie schützen, für sie sorgen. Genau.
Und das Jugendamt hat von sich aus nicht das gesehen und eingegriffen.
Das Jugendamt stand wirklich ein einziges Mal bei uns vor der Tür. Da war meine Mutter nicht da. Und dann habe ich gesagt, sie ist nicht da. Und dann sind die wieder gegangen. So war das in meiner Erinnerung.
Ja.
Ja. Das ist jetzt eher verknappt, aber das, was
Es waren ja auch andere Zeiten, muss man sagen. Ich glaube, da hat sich einiges auch im Bewusstsein für psychische Erkrankungen geändert. Aber da haben die aus Gründen, die wir jetzt nicht wissen, nicht wirklich konsequent eingegriffen und euch rausgenommen zum Beispiel. Das wäre alles denkbar gewesen.
Genau, das sollte man vielleicht noch sagen. Andere Zeiten, also ich bin jetzt 50, das heißt, wir reden über die 80er Jahre irgendwie.
Ja. Und deine Eltern waren da ja schon getrennt und dein Vater lebt in einer anderen Stadt. Die Idee, dass ihr zum Vater wechselt, sowas in der Art, kam das mal auf?
Das war wohl aufgekommen vor der Scheidung.
Mhm.
Und da war auch klar, dass wenn man die offizielle Diagnose meiner Mutter in irgendeiner Form vor dem Scheidungsrichter erwähnen würde, dass es möglicherweise irgendwie dann zu einer anderen Entscheidung kommen würde. Und so, wenn ich alles richtig verstanden habe, und ich habe mich eigentlich sehr darum bemüht, alles später mal richtig zu verstehen, war es so, dass das vor dem Scheidungsrichter einfach nicht erwähnt wurde. So.
Also da war dein Vater auch Verbündeter, so wie du als Kind Verbündete warst. War er da auch Verbündeter oder wollte er das vielleicht auch gar nicht?
Verbündet mit wem?
Mit deiner Mutter. Also du hast ja vorher erzählt, dass du als Kind sie mitgeschützt hast und mit den Schein gewahrt hast, damit ihr nicht getrennt will. Und dein Vater hätte ja, wenn er euch zu sich hätte holen wollen, das vom Gericht erwähnen können. Wie gesagt, andere Zeiten, dann waren die Kinder eher bei der Mutter, aber eine schwerwiegende psychische Erkrankung hätte dann schon, glaube ich, andere Möglichkeiten eröffnet.
Ja, also man muss noch dazu sagen, dass mein Vater auch eine neue Beziehung hatte und diese neue Frau auch nicht wollte, dass wir Kinder bei ihm sind. Das war dann ihm natürlich auch, hat ihn natürlich mit beeindruckt. Es gab aber auch noch, und darüber wollte ich gerne noch reden, auch nicht nur bei meinem Vater, sondern in der ganzen so ein bisschen erweiterten Familie, die Idee, dass wir Kinder meiner Mutter auf eine Art gut tun würden, beziehungsweise nicht nur wir Kinder, sondern die Verantwortung für uns Kinder, sie in ihren manischen Phasen auf dem Boden halten würde und sozusagen, sie kann ja dann nicht tagelang on the road sein, weil sie doch dann die Kinder hat und aber es ist die Rechnung ist nicht aufgegangen.
Risikoreiche Rechnung, das sagt man ja auch bei Suchtkranken, dass man sagt, wenn die Verantwortung für Kinder haben oder für
ein Haustier,
vielleicht auch ein Haus oder eine Zimmerpflanze, aber das funktioniert nicht immer bekanntermaßen. Aber das war ein Gedankengang. So dann muss sie sich kümmern, dann muss sie in einem gewissen Rahmen bleiben und das hat deinem Erleben nach nicht wirklich gut geklappt. Wir waren ja vorher bei den Herausforderungen, dass gesagt, dieses nach außen den Schein wahren, deine Mutter mit schützen, sozusagen solidarisieren, war herausfordernd und belastend. Was denn noch?
Diese Angst vor dem Suizid war sehr belastend und das war eben halt ausgesprochen. Also meine Mutter hat direkt über ihre Suizidgedanken mit mir sehr früh gesprochen. Und gleichzeitig war die Message aber, dass ich ein Grund bin, sich nicht umzubringen. Also es gab auch eben bei der Scheidung schon die Aussage von meiner Mutter, dass wenn wir Kinder nicht bei ihr, also ihr nicht zugesprochen werden, dass sie sich dann das Leben nehmen würde. Das war wie so eine Drohung im Raum. Und ich wusste das, wir wussten das und dann hatte das eben so eine Art Vorzeichen. So, wenn wir bei ihr sind, wird sie sich wahrscheinlich nicht umbringen. So habe ich das in meinem kindlichen Kopf verstanden und auch als meine Aufgabe irgendwie verstanden.
Ach, als Verantwortung.
Ja.
Was noch? Jetzt haben wir schon einiges besprochen, aber ich stelle mir noch so viele Herausforderungen und Belastungen vor, deswegen frage ich so offen, was dir da noch einfällt, wenn du nochmal so zurückdenkst an dich als Schulkind, Grundschulkind. Du kannst auch später, wir können ja auch mal ein bisschen zeitlich voranschreiten.
Ja, das hat sich gewandelt im Laufe der Jahre. Dann, wenn wir jetzt mal vielleicht einen Sprung zur Pubertät machen wollen oder so, Also in der Pubertät ist ja die Entwicklungsaufgabe in der Persönlichkeitsentwicklung, sich abzugrenzen und rauszugehen aus der Beziehung auf eine Art von der Familie. Und da gab es für mich halt hauptsächlich die Mutter, und die war eindeutig irgendwie auf Hilfe angewiesen, und da habe ich eben war ich immer mehr in diese Rolle reingewachsen. Es hatte sich immer mehr dieses verstärkt, diese Doppel-Message, sie braucht die Hilfe und ich kann die auf eine Art besonders gut machen, und ich wurde immer mehr sozusagen in ihr Vertrauen gezogen. Es war de facto eine Art Psychotherapeutinnenrolle, die ich für sie hatte. Genau. Und deswegen war die Abgrenzung schwierig.
Vielleicht auch, das hast du in der ersten Folge deutlich gesagt, weil deine ältere Schwester sich eher wegorientiert hat. Sonst hätte die ja da mit übernehmen können, aber dadurch warst du noch mehr in der Rolle, dadurch, dass du eben allein in der Rolle warst.
Ja, genau. Genau. Und meine Mutter nur ganz kurze phasenweise auch mal in psychotherapeutischer Behandlung war, die sie dann wieder abgebrochen hat. Genau. Und dann am Ende der Pubertät ging es auch darum, dann mal wirklich von zu Hause auszuziehen, physisch, was ich getan habe mit 18. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, ich bin auch in eine andere Stadt gezogen, dass allein die geografische Entfernung nicht so viel nützt. Und dann wurde mir etwas klar, was ich dann erst später so mit diesem Begriff Mental Load, das war für mich eben so ein Schlüssel zu verstehen, warum ich immer noch erschöpft und müde bin von dieser belastenden Seiten dieser Beziehung, auch wenn ich doch so viele Kilometer weg entfernt wohne. Und da gab es noch einen Schlüsselmoment, wo eben ich, also es mir unbewusst einfach aus mir herausgeplatzt ist in einem Gespräch, wo sie mir ihre Suizidgedanken anvertraut hat, dass ich einfach gesagt habe, dann mach's halt, ich kann dir eh nicht helfen. Was ich nochmal betonen muss, ich habe das in anderen Kontexten schon gesagt, das ist nicht was ich raten würde, einem suizidalen Menschen zu sagen, sondern ich erzähle das nur, um anderen Kindern in dieser Situation zu sagen, dass ich das verstehe, dass man dass dieser Wunsch, von dieser Belastung befreit zu sein, irgendwie auch sehr eruptiv, also explosionsartig aus einem rauskommen kann. Vor allem, wenn man sich diesen Gedanken nie zu denken getraut hat. Dass also nicht ein Wunsch, dass sie es endlich tut, natürlich nicht, aber ein Wunsch, endlich von dieser Belastung befreit zu sein und von der Aufgabe, jemanden vom Suizid irgendwie abzuhalten in langen Gesprächen oder vielleicht durch sein eigenes Verhalten und so. Und dazu kam es, und das zu diesem Gespräch kam es halt, woraufhin es ein Jahr lang Funkstille gab zwischen meiner Mutter und mir. Und das finde ich eben interessant, rückblickend, dass, wie gesagt, allein die räumliche Distanz nicht dazu geführt hat, sondern es so eine Art Befreiungsschlag irgendwie gebraucht hat, mal verbal in so einem Gespräch. Und das hat auch in der Dynamik total was verschoben. Während diesem Jahr hat meine Schwester sich mehr gekümmert.
Ah,
auf ihre spezielle Art und Weise, die ein bisschen distanzierter war, aber sie hat Kontakt gehalten, mich informiert über, so nach dem Motto, sie lebt noch und sie tut das und jenes und so. Und auch in der Beziehung dann mit meiner Mutter, als ich wieder Kontakt hatte mit ihr nach diesem Jahr, war etwas deutlich verändert und zum Guten verändert.
Hast du dich ein Stück weit befreit?
Ja, und wir haben das eben auch thematisiert miteinander. Wir haben dann, und da war ich eben irgendwie Anfang 20 oder so, 20, Anfang 20, dann angefangen, über unsere Beziehung zu sprechen und die selber auch ein Stück weit zu verändern.
Zum Abschluss würde mich noch sehr interessieren, wie du durch diese Kindheit durchgekommen bist. Ich kenne dich ja, wir kennen es ja auch privat, darf man sagen. Was hat dir denn durch diese Zeit geholfen? Vielleicht auch wer, aber auch was? Wie konntest du das alles aushalten und gestalten und hinbekommen?
Also alles, was mir in irgendeiner Form Struktur gegeben hat, hat mir ein Gefühl von Sicherheit und Selbstwirksamkeit gegeben. Das war zum Teil sogar auch Schule. Mhm. Also, und zwar vielleicht nicht unbedingt die Lehrer selbst und auch nicht unbedingt die Fächer selbst, auch nicht meine schulischen Leistungen, sondern tatsächlich so eine Tagesstruktur, die mir Schule gegeben hat und Verlässlichkeit. Und mein eigenes Hobby Zeichnen war, also dass ich da geradezu fanatisch geworden bin, eine extreme Zeichnerin geworden bin, hat mir halt eine Ausdrucksmöglichkeit gegeben für Dinge, für die ich eigentlich keine Worte hatte, noch kein Vokabular. Also rückwirkend muss ich auch sagen, ich finde es sehr interessant, dass ich halt irgendwann angefangen habe zu schreiben, sehr spät, und seitdem eigentlich keine Sehnsucht mehr so groß hatte nach diesem Zeichnen, weil, und ich erkläre mir das so, dass halt der Antrieb für das Zeichnen immer war, mich ausdrücken zu können über sehr unsichtbare Sachen, einer sehr eigentlich ja eben unsichtbaren Krankheit mit ihren unsichtbaren Kollateralschäden auch und so, das im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar zu machen. Aber sobald ich das nötige Vokabular hatte, um darüber zu sprechen und zu schreiben, habe ich dann darüber gesprochen und geschrieben.
Was schade ist, weil ich finde deine Zeichnungen sehr beeindruckend.
Also ja, als Nebeneffekt darf ich auch sagen, ist es passiert, dass die Zeichnungen gut geworden sind und ich dann auch später Kunst studiert habe und so und Illustratorin geworden bin. Und ich will das alles nicht kleinreden.
Nee.
Aber für den Nutzen jetzt für unsere Hörerinnen, würde ich sagen, ist es das, worauf es ankommt. Ne? Also das Gefühl von Empowerment und Selbstwirksamkeit durch irgendwas. Und da muss man dann jetzt nicht Künstlerin werden und ein Diplom drin kriegen.
Ja, weil das Ventil haben viele nicht. Welche Menschen haben dir denn geholfen? Gerade auch als kleines Kind. Die Antwort kann auch keine sein.
Es gab eben Menschen, die eine zwiespältige Rolle hatten, die, glaube ich, sich selbst auch als Vorbild oder Hilfe empfunden haben, zum Teil aber leider auch zum Zementieren oder Festmachen einer ungesunden familiären Struktur beigetragen haben, unfreiwillig. Aber das ist vielleicht noch ein Thema für
nicht mehr schon.
Das haben wir das bis jetzt in jedem Podcast gesagt. Aber ja, es gab Vorbilder und vor allem haben mich Leute, Frauen inspiriert, die einen interessanten Beruf hatten, in dem sie aufgegangen sind. Also Arbeit und Kunst waren Sachen, die für mich erstrebenswert waren und da habe ich mich danach ausgerichtet und hinorientiert und in die Richtung entwickelt.
So, zum Abschluss noch, stellen wir dann auch in die Shownotes, an wen können sich denn Kinder wenden? Da hat sich ja heute viel getan mit psychischer Gesundheit, psychischer Erkrankung. An wen können sich Kinder wenden, die in ähnlichen Situationen sind und Unterstützung brauchen? Da gibt es ja einige Organisationen, die du ja auch förderst.
Ja, wenn es darum geht, dass Kinder in einer Pflegerolle, eigentlich in einer fürsorgearbeitmäßigen Rolle sind für ihre eigenen psychisch Erkrankten oder
körperlich auch,
ja. oder suchtkranken Eltern, dann nennt man die ja auch Young Carers. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Organisationen, die sich um diese Young Carers auch im Bereich von mentalen Krankheiten kümmern. Und die sagen zwar oft, und das ist was, was ich ein bisschen kritisiere, so wir unterstützen Young Carers. Ich finde das ein bisschen problematisch, weil ich denke, dass Young Carers nicht Unterstützung brauchen bei der harten, unbezahlten Care-Arbeit, die sie leisten, sondern eher Entlastung brauchen. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen auch pingelig mit den Worten. Also dort können sich Kinder hinwenden, auch in ihrer Suche nach Entlastung. Und wenn es auch nur entlastend vielleicht wirkt, sich mit anderen Kindern, Jugendlichen in ähnlichen Situationen zusammenzutun und sich auszutauschen.
Ja, und vielleicht auch nicht mehr Geheimnisträger, Geheimnisträgerin sein zu müssen aus Angst, die Familie wird getrennt, sondern mit jemand reden zu können. Das ist vielleicht auch mit dem Unterstützen gemeint, dass sie nicht das System verändern direkt, sondern dass sie die Person unterstützen, ohne dass das Jugendamt vor der Tür steht oder im Wohnzimmer. Naima, vielen Dank für das erneut wunderbare Gespräch.
Danke dir.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.